Willkommen bei der Sendung Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen auf pH 88,4. Mein Name ist Peter und ich habe diesmal ein ganz besonderes Gespräch vorbereitet. Ich habe mich mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Gernot Erler getroffen. Gernot Erler war bis 2017 für die SPD im Bundestag und er gilt als Experte für Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere als Experte für Russland. Ich habe mich mit ihm getroffen und mit ihm über sein Buch Weltordnung ohne den Westen, Europa zwischen Russland, China und Amerika geredet. Bei diesem Essay schreibt er über die neue Macht- und Ordnungsverhältnisse in der Gegenwart und die zukünftige Rolle Europas. Das Machtgefüge in der Welt hat sich zu Ungunsten des Westens gewendet. Warum das ein Problem ist, erfahren wir im heutigen Freisprecher. Ich wollte das Buch zum Anlass nehmen, um über die Großmächte China, Russland und USA zu sprechen, um dann schließlich auf die Rolle Europas zu kommen. Bevor wir jetzt also über die Machtbestrebungen der Großmächte der Welt sprechen, sollten wir euch, liebe Hörer und Hörerinnen, erklären, welche Machtkonstellationen es in Bezug auf Weltordnung gibt. Und da habe ich den Herrn Erler gefragt, wie können denn die einzelnen Ordnungen, also die Polaritäten, benannt werden und wie sehen diese aus?
Weltordnung gibt es natürlich schon seit Tausenden von Jahren. Das sind die Verhältnisse von großen Mächten untereinander und die Kontrolle von Regionen und von Kontinenten. Und wenn man mal die neuere Zeit anguckt, dann gab es den letzten großen Wechsel am Ende des Zweiten Weltkrieges. Da hat es eine neue Weltordnung gegeben. Amerika trat auf den Plan. Und dann hatten wir ja 40 Jahre die Ost-West-Konfrontation mit den zwei Systemen, auch der Systemkonkurrenz. Und das war eine bipolare Weltordnung, eben zwischen dem Westen und dem Osten in der Blockkonfrontation. Die endete 1989 mit praktisch den Veränderungen im Osten. Und dann kam eine Übergangszeit 89 bis 91, wo die Sowjetunion sich auflöste in 15 verschiedene Einzelstaaten und wo auch der Warschauer Pakt aufgelöst wurde, also das Verteidigungsbündnis, das von der Sowjetunion geführt wurde. Und die Sowjetunion war verschwunden als einer der beiden Partner der bipolaren Weltordnung. Und jetzt kam eine unipolare Weltordnung, weil nur noch Amerika praktisch eine Weltmacht war und auch als Weltmacht auftreten konnte. Man sprach dann von der Pax Americana. Das heißt also eine Ordnung, die praktisch vollständig von Amerika geleitet wurde und gestaltet wurde. Und viele dachten, das sei auf Dauer eine solche Neuerung. Der amerikanische Soziologe Francis Fukuyama sprach vom Ende der Geschichte. Da meinte er nichts anderes, als dass es jetzt eben nur noch eine Ordnung gibt mit einer einzigen Weltmacht, die unverzichtbar auch bezeichnet wurde. Aber das dauerte nur ungefähr 10 Jahre bis 9/11, bis zum Jahr 2001, bis zum September mit den schrecklichen Terroranschlägen in Washington und New York, wo die Verwundbarkeit der Großmacht Vereinigte Staaten also deutlich wurde. Und das leitete eine neue Übergangsphase ein, weil die Versuche Amerikas mit militärischen Mitteln die eigene Stellung und die eigene Hegemonie wiederherzustellen sind missglückt. Die Ergebnisse der militärischen Intervention in Afghanistan und im Irak waren also weniger erfolgreich als erwartet. Und das ruft jetzt andere Mächte auf den Plan, die sagen, wir sind auch Ordnungsmächte, wir sind globale Ordnungsmächte wie China und Russland, die in dieser Zeit also solche Vorstellungen entwickelt haben. Und natürlich war das bei Russland ein Versuch, an die große Machtposition aus dem Kalten Krieg wieder anzuknüpfen, also an die Sowjetunion wieder anzuknüpfen, als deutlich verkleinertes Erbeland sozusagen von der Sowjetunion. Und Chinas Aufstieg passierte auch in diesen 90er Jahren und dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Und da kamen ähnliche Gedanken auf. Das heißt, wir hatten jetzt plötzlich ein Einstieg in eine multipolare Weltordnung. Das war also auch das Stichwort in den beiden Ländern, was man immer wieder findet in den Dokumenten, dass sie sagen, die Zeit ist reif für eine multipolare Weltordnung. Und das richtet sich auch gegen den Westen. In Russland gibt es viele Texte über Post-West, wie man das dort nennt, also nach der westlichen Hegemonie. Und da wird gesagt, die Hegemonie ist zu Ende, das Zeitalter sozusagen des Westens ist vorbei. Und jetzt kommt das Zeitalter der aufstrebenden Ordnungsmächte Russland und China. Das heißt, wir haben eigentlich sozusagen innerhalb von 70 Jahren haben wir im Grunde genommen drei verschiedene Weltordnungen gehabt. Eine bipolare, eine unipolare und eine multipolare. Also das sozusagen zu dem Begriff Weltordnung.
Eben, ja, wie Sie bereits gesagt haben, es war bipolar im Kalten Krieg. Da hatten wir die Sowjetunion und USA gegenüberstehend. Übergehend nach dem Zerfall der Sowjetunion zu dem unipolaren Modell mit USA als Hegemonialstaat. Und schließlich bewegen wir uns langsam in eine multipolare Welt mit dem Anspruch von Russland und China auf der Weltbühne mitzuspielen. Wir haben das jetzt geklärt, diese Ordnungsmodelle, die Machtkonstellationsmodelle. Und nachdem wir das geklärt haben, fangen wir, wie es jetzt in Ihrem Buch auch getan haben, mit Russland an. Ich würde gerne mit Ihnen über Russland sprechen. Sie sind Russlands Experte gewesen im Bundestag. Nach dem Fall der Mauer und dem Niedergang der Sowjetunion kam Boris Jelzin an die Macht. Was kennzeichnete seine Politik?
Ja, also er war gewählter Präsident in dem neuen Staat Russische Föderation, der also aus der Auflösung der Sowjetunion 1991 hervorgegangen ist. Und er hat also sozusagen verantwortet in zwei Legislaturperioden die Übergangsperiode von der Sowjetunion in diese neue Kombination Russische Föderation. Und kennzeichnend für seine Politik war die Einführung von Demokratie und Marktwirtschaft in Russland, allerdings über einen sehr problematischen Weg der Privatisierung wurde das versucht zu erreichen. Das war die Hochzeit der Liberalen, die ihn beraten hat und die damals in der Regierung waren, die eben Reformen durchführten, und die Privatisierung gestaltete sich so, das war eine sogenannte Voucher-Privatisierung. Das heißt, das Volk wurde beteiligt an den Assets, an den großen Kombinaten, in dem für die sogenannte, also Voucher ausgegeben wurden, und clevere junge Leute aus dem Komsomol, die fingen also an, diese Voucher einzusammeln, indem sie sie einfach aufkaufen. Sie liehen sich Geld von der Jelzin-Regierung, die durchaus so schwach war, dass sie diese Geschäfte annehmen musste, und kauften damit diese Voucher auf, und plötzlich gab es also private Besitzer von großen Kombinaten, von großen Industriekomplexen, und das waren die Oligarchen dann, oder aus denen entwickelten sich die Oligarchen, und die nahmen auch zunehmend Einfluss auf die Jelzin-Regierung, besonders über die Tochter von Jelzin, die da enge Beziehungen pflegte. Und das Problem war in diesen Jahren von Jelzin, dass er im Westen dafür anerkannt wurde, trotz seiner bestimmten Schwächen, die er auch im Fernsehen unübersehbar hatte. Nicht? Also das war bekannt. Aber er war eben der große Held der Demokratisierung des Landes und der Abwehr auch der Kommunisten, die ihre eigenen Machtansprüche versuchten zu stellen. Und der Westen unterstützte ihn auch, zum Beispiel 1996 bei seinem Wahlkampf. Aber die Russen selber haben diese Zeit als die schwerste ihres Lebens erlebt, weil 60% Industrieproduktion, Reduktion musste verkraftet werden. Moskau war schwach, die Regionen tanzten Moskau auf der Nase rum, es gab separatistische Bestrebungen, es gab keine Zahlung von Gehältern, keine Zahlung von Renten. Ich bin damals manchmal in Russland gewesen, ein paar Mal, und habe immer dann erschrocken gesehen, wie arme Mütterchen an den Aufgängen zu den U-Bahn-Stationen standen und ihre letzten Haushaltsgegenstände angeboten haben, weil sie anders nicht überleben konnten. Und das war ein Zustand, der sich tief eingeprägt hat in das Bewusstsein der russischen Bevölkerung, die also die Jelzin-Zeit anders als der Westen als die schwierigste und chaotischste Zeit ihres Lebens also miterlebt haben und mitgenommen haben in der Erinnerung.
Das ist dann auch der Grund, warum letzten Endes Jelzin scheiterte. Und damit kam ja schließlich Wladimir Putin an die Macht. Und sie schreiben, er war zunächst noch weniger konfliktbereit, zeigte sich nach den Anschlägen des 11. September sogar kooperativ bei einer Rede im Bundestag. Was geschah dann?
Ja, also mit Putin setzte sich sozusagen diese Entfremdung in der Beurteilung von Personen fort. Das fing ja schon mit Gorbatschow an und hatte da ein schweres Leben und kam auch politisch nach seiner Präsidentschaft nie wieder also auf die Beine. Er hat es versucht mit verschiedenen Parteien, aber das hat nicht geklappt. Und dann kam das, worüber wir gerade gesprochen haben, Jelzin, auch wieder die Beurteilung unterschiedlich, im Westen positiv, im Osten negativ. Und Putin, da geht das so weiter, denn also Putin wird im Westen jetzt als Wiederherstellung einer autoritären Präsidentschaft angesehen und das ist er ja auch tatsächlich gewesen oder ist er auch tatsächlich und er hat aber aus Sicht der Russen das Chaos in dem Land beendet, hat wieder dafür gesorgt, dass Wirtschaftswachstum kam, dass Beschäftigung kam, dass die Gehälter wieder gezahlt wurden, dass die Renten wieder gezahlt wurden, dass Moskau wieder stark wurde, hat also die Diktatur des Rechts verkündet und das Ganze ist positiv aufgenommen worden, weil es tatsächlich also eine sehr schwierige Situation für Russland beendete. Und das werden nach meiner Einschätzung auch die Russen kaum vergessen. Also man hat das gesehen, dass bei der letzten Präsidentschaftswahl 2018 Putin 76% der Stimmen bei 67% Wahlbeteiligung bekommen hat. Das ist ja ein besonderes Ergebnis, was sich gar nicht spiegelt in den positiven Entwicklungen des Landes, sondern das ist immer noch sozusagen der Kandidat, der für Ordnung, der für Stabilität, für wirtschaftliches Wachstum steht, auch wenn das gar nicht in der Sache so nachweisbar ist in den letzten Jahren und sich vieles verschlechtert hat, vieles auch kritisch aufgenommen worden ist. Aber wir haben hier eben diesen Entfremdungsprozess, dass diese drei wichtigen Figuren aus der neueren russischen Politik eben von vornherein völlig unterschiedlich im Westen und im Osten beurteilt werden.
Die Entfremdung, von der Herr Erler spricht, findet seinen Höhepunkt in der Krim-Krise und damit ist das bis dahin recht gute Verhältnis zwischen dem Westen und Russland auf einem Tiefpunkt. Zuvor gab es großen wirtschaftlichen Austausch und Kooperationen in vielen Bereichen, aber die Krim-Krise ist das Resultat der Entfremdung mit dem Westen, das durch den politischen und militärischen Alleingang der USA nach 9/11 ausgelöst wurde. Zusätzlich glaubte Russland auch, dass die Revolutionen in östlichen Ländern wie Georgien, Kirgisistan oder Ukraine durch die USA beeinflusst wurden. Die Osterweiterung der NATO und der EU tat das Übrige. Heute ist das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland mindestens angespannt. Bevor sich das Gespräch um China und seine neue Rolle in der Welt drehen wird, spielen wir Dreaming of You von The Coral. Beim heutigen Freisprecher bin ich im Gespräch mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Gernot Erler und wir haben bislang über Russland und dessen Außenpolitik gesprochen und kommen nun auf das Thema China und dessen Außenpolitik und damit verbunden die internationale Ambition von China, Weltmacht zu werden. Die neue Seidenstraße ist ein ambitioniertes internationales Infrastrukturprojekt Chinas und möchte die legendäre alte Seidenstraße durch gewaltige Investitionen wieder aufleben lassen. Da habe ich mich gefragt, welche Konsequenzen hat das für die westliche Welt?
Ja, also China ist natürlich insgesamt eine Herausforderung für den Westen wegen der schieren Größe, wegen der Bedeutung als Handelspartner, aber auch natürlich als Konkurrent, nicht, was internationalen Einfluss angeht und dann die Strategie der neuen Seidenstraße, die ab 2013 von Xi Jinping, dem neuen Präsidenten und Parteivorsitzenden in China, vorangetrieben worden ist, ist ein gigantisches Projekt mit gigantischen Mitteln. 900 Milliarden Dollar stehen zur Verfügung, um weltweit in 4 Korridoren neue Partner zu gewinnen. Und die Idee ist, sehr viel Geld in Infrastruktur zu investieren, also in Straßen, in Eisenbahnlinien, in Häfen, in Flughäfen, in Tunnels und ich weiß nicht was, also alles, was Infrastruktur angeht. Und China hat bereits über 70 Länder gefunden, die daran teilnehmen, wo das eben willkommen ist, dass Kredite zur Verfügung gestellt werden, wobei China also regelmäßig die Arbeiten durch chinesische Arbeiter durchführen lässt. Aber solche Infrastrukturmaßnahmen eben hilft zu bauen, die aus eigener Kraft von den Ländern nicht gestemmt werden können. Das ist attraktiv auch für europäische Staaten. Xi Jinping hat diese Initiative 17+1 auf den Weg gebracht, wo also 12 EU-Länder und 5 Westbalkanstaaten eben sich auch dieser chinesischen Seidenstraße angeschlossen haben. Da finden regelmäßig Gipfel dann auch statt von diesen Teilnahmeländern, wo also Staatschefs auftauchen. Putin geht da regelmäßig hin, aber auch andere. Conte ist da schon von Italien gewesen und andere. Und wo dann in zig Milliarden Umfang gemeinsame Projekte beschlossen und auf den Weg gebracht werden. Natürlich verspricht sich China, und das nicht ohne Grund, mit diesen Maßnahmen auch politischen Einfluss in anderen Ländern zu gewinnen. Wir sehen das zum Beispiel an Griechenland, wo es vorgekommen ist, dass dann Verurteilungen von China wegen Menschenrechtsfällen verhindert worden ist, blockiert worden ist, eben weil gerade Griechenland ein ganz wichtiger Partner der Seidenstraßenstrategie ist. Der Hafen Piräus ist von den Chinesen zum größten Containerhafen des Mittelmeers ausgebaut worden, und das ist natürlich willkommen in einem Land wie Griechenland, was gerade eben viele finanzielle Probleme nach wie vor hat. Der Westen hat dem eigentlich in dieser Form nichts richtig entgegenzusetzen. Es gibt keine solchen Fonds wie die von den Seidenstraßen, wo man also Milliardenprojekte finanzieren kann, und versucht eben trotzdem eine gewisse Eindämmungspolitik. Obama hat das schon früh erkannt, dass hier eine weltpolitische Konkurrenz entsteht für Amerika. Er hat 7 Jahre lang an der Trans-Pacific Partnership gearbeitet mit 12 verschiedenen Staaten aus dem asiatischen Raum, die alle sich von China bedroht fühlen, und hat da also eine multilaterale Konstruktion aufgebaut. Trump hat die verlassen, weil er was gegen multilaterale Institutionen hat, und hat diese Arbeit kaputt gemacht. Aber Trump ist ja auch dafür bekannt, dass er ruppig mit China umgeht, mit den Steuerstreits und so weiter. Das heißt, er brüstet sich als derjenige, der im Grunde genommen mit China einen rauen Umgangston geschaffen hat und versucht, China in die Schranken zu weisen, wobei er selber als erstes erstmal eine dafür geeignete Institution wie diese TPP eben kaputt gemacht hat.
Ja. China ist insgesamt sehr ambitioniert in ihrem Machtdenken. Also man kann ja auch, Sie haben ja auch geschrieben, 2015 war dieser Made in China 2025, diese proklamierte Hightech-Revolution, die China da vorhat. Was bedeutet, dass sie bis 2049 die Führung in Sachen Hightech übernehmen möchten? Und das ist Teilprogramm des chinesischen Traums, also der Anspruch, die Welt anzuführen. Ihrer Meinung nach, bleibt das ein Traum oder wird es die Realität sein?
Naja, Sie haben das Programm Made in China 2025 erwähnt. Das stellt den Anspruch, technologisch bis zum Jahr 2025 auf gleicher Höhe mit den westlichen fortgeschrittenen Technologiestaaten zu sein. Kein Mensch zweifelt inzwischen daran, dass China dieses Ziel erreichen wird. Und der chinesische Traum, der ist ja noch großzügiger ausgelegt von Xi Jinping. Da geht es eben darum, 2049, im 100. Jahr der Gründung der Volksrepublik, eines der führenden Mächte, das reichste Land der Welt zu sein und eines der führenden Mächte mit starkem Einfluss auf die Weltpolitik. Auch da zweifelt eigentlich niemand daran, dass das möglich ist. Also die einzige Konkurrenz, die hier noch zu überwinden ist, wäre die Vereinigten Staaten. Also China steht schon, was diese Koordinaten angeht, an zweiter Stelle. und hat Wachstumsraten immer noch von 6 und mehr % pro Jahr, was die Wirtschaft angeht, hat auch die Corona-Krise erstaunlich gut überstanden. Mich hat aus der Frage, ob nicht dieses Virus aus China kommt, womöglich durch Fahrlässigkeit oder andere Dinge erzeugt worden ist, umgedreht in eine offensive Strategie, wo betroffene Länder vom Coronavirus unterstützt werden. Da werden Materialien geliefert, Masken geliefert. Da wird angekündigt, dass man Impfungen erleichtern wird und bezahlen wird und so weiter. Also das ist eingebaut worden in diese offensive chinesische Strategie, die allerdings auch erstaunlicherweise das Virus im eigenen Land vollkommen unter Kontrolle gebracht hat, obwohl eben der Anstieg am Anfang katastrophal auch für das Land war, und hat es geschafft, dass die Wirtschaft wieder läuft, was auch übrigens für Deutschland wichtig ist. Die Autokäufe aus China haben wieder angezogen und helfen ein kleines bisschen über die Flaute, die im Augenblick herrscht, hinwegzukommen. Also dieser chinesische Traum ist nicht unrealistisch. Die Politikziele der chinesischen Führung sind nicht unrealistisch. Die Frage ist bloß, ob es gelingt, auch im sicherheitspolitischen Bereich, wo im südchinesischen Meer die Chinesen sehr aktiv sind, auch mit militärischen Maßnahmen, ob es gelingt, in einen Dialog mit diesem Land zu kommen und es auch zu beeinflussen und es also auch von schädlichen und zum Beispiel auch Wettbewerbsverzerrungen duldende Politik abzuwenden und einzudämmen. Das ist eigentlich das Einzige, was der Westen versuchen kann und wo natürlich ein rationaler Umgang mit China, nicht der, wie er im Augenblick vom Weißen Haus betrieben wird, eine wichtige Voraussetzung ist.
China schwingt sich also auf zur Weltmacht. Wo dann noch der Westen bleibt und wie es um die Demokratie bestellt ist, die ja durch Russland und China nicht gerade aufblüht, erfahren wir nach dem nächsten Lied. Ich war im Gespräch mit Gernot Erler über Weltordnungen, China, Russland und den Westen. Im kommenden Block soll es um die Rolle des Westens in der Weltordnung gehen und um Krisen in der EU.
Bisher hat der Westen ja sozusagen die Welt angeführt und westliche Werte weltweit exportiert. Jetzt erleben wir eben mit dem Aufstieg Chinas, dass es auch ohne diese Werte funktioniert. Erleben wir jetzt dadurch eine Krise der Demokratie und der westlichen Werte?
Ja, das ist in der Tat die Eigenheit, die man parallel bei beiden Staaten, sowohl bei China wie bei Russland beobachten kann, dass diese Post-West-Ideologie, also diese Feststellung, dass die Führungsqualitäten des Westens nicht mehr hinreichend für einen Anspruch auf Hegemonie sind, dass dies auch dazu führt, dass man die westlichen Werte nicht teilen muss, sondern dass man im Grunde genommen als Ordnungsmacht das Recht hat auf ein eigenes Wertesystem. Und das ist also in China sehr deutlich. Die Chinesen sagen, wir sind die größte Demokratie der Welt. Da schluckt man natürlich erstmal etwas, aber und sie sagen, wir beachten die Menschenrechte und die Völkerrechte und so weiter. Und wenn man dann nachfragt, wird gleich zugestanden, dass das aber eben nicht identisch ist mit den westlichen Werten, dass das eben eine andere Definition ist. Und die kommt aus der chinesischen kulturellen Entwicklung und da wird eben auch der Anspruch erhoben und ganz offen auch erklärt, dass eben die eigene Kultur dazu geführt hat, dass eben andere Definitionen von solchen Wertvorstellungen entstanden sind. Und natürlich bedeutet das, dass das indirekt auch eine Absage an die weltweit vereinbarten Werte, zum Beispiel die Charta der Vereinten Nationen und so weiter oder die Menschenrechtsdeklarationen, also nicht in dieser Form akzeptiert werden, sondern eben ein eigenes Wertesystem angestrebt wird. Das hängt unmittelbar mit diesem Anspruch, Ordnungsmacht zu sein, zusammen. Und in Russland ist das nicht anders. Ich hatte schon die Europäische Friedensordnung erwähnt, die sich auf zwei wichtige Dokumente stützt, nämlich die Schlussakte von Helsinki von 1970 und die Charta von Paris für ein neues Europa von 1990. Da sind alle diese Regeln aufgeschrieben, die ich zum Teil schon zitiert habe, also Achtung der Souveränität der Staaten, Unantastbarkeit der Grenzen, Verzicht auf Gewalt. Übrigens auch freie Bündniswahl, das steht da alles drin. Und heute sagen meine russischen Kollegen, ach, das hat sich überlebt, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Wir haben unsere eigenen traditionellen russischen Werte und das ist Familie, Heimat, Patriotismus, also in diese Richtung geht das. Und das ist ja eigentlich, sind ja eigentlich keine Werte, die man so ohne weiteres auf internationale Politik übertragen kann. Aber das dient dazu zu erklären, weshalb man eben die bisherige, auch vertraglich festgelegte Beachtung von westlich dominierten, so sehen es die Russen, Werten, Wertvorstellungen nicht akzeptiert, sondern eben den, auch den Anspruch hat, sein eigenes Wertesystem zu haben. Woran natürlich die Kritik an der russischen Innenpolitik, an dem Umgang mit Opposition bis hin zum Fall von Zerstörung des Lebens von Oppositionellen, ich erinnere an den Fall Nawalny, eben anders beurteilt wird in Russland als im Westen. Das wird nicht, wird als sozusagen konform mit den, abgesehen mal davon, dass es geleugnet wird, aber wird es auch als konform mit dem eigenen Wertesystem gesehen, dann ist das eben ein Akt patriotischer Aktivität.
Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben irgendwann diese multipolare Welt oder vielleicht noch extremer eine Welt, in der die Russen und die Chinesen, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, vorherrschen und ihre versuchen, ihre Werte zu exportieren in den Westen. Glauben Sie, das könnte irgendwann der Fall sein?
Naja, versucht wird es auf jeden Fall. Also ich meine, dass die Expansion von China auf der wirtschaftlichen Ebene, wie gesagt, erwartet auch politischen Einflusszuwachs und der ist auch nachweisbar. Ein Beispiel habe ich vorhin genannt. Und wir wissen zum Beispiel, dass sowohl die Russen wie die Chinesen in der Westbalkanregion sehr aktiv sind. Die Russen besonders in Serbien, wo es also alte slawische Gemeinsamkeiten gibt. Und die Chinesen gehen dort auch mit viel Geld und viel Politik rein. Und selbstverständlich, nicht? Das sind junge Staaten, die in die EU wollen. Aber es dauert ewig, es dauert Jahre und Jahre, bevor überhaupt Verhandlungen aufgenommen werden. Im Augenblick sind nur Verhandlungen unterwegs mit Serbien und Montenegro. Die anderen vier Westbalkanstaaten warten immer noch auf einen Beginn überhaupt der Verhandlungen. Und dann dauert es normalerweise fast ein Jahrzehnt, bis die abgeschlossen werden. Und in der Situation ist es natürlich naheliegend, dass man sich auch andere Partner mal anguckt oder denen auch die Tür öffnet. Das passiert und diese Situation wird genutzt. Das wird jetzt nicht heißen, dass bündelweise Staaten plötzlich diese traditionellen russischen oder chinesischen Werte übernehmen. Aber sie werden beeinflusst natürlich und das muss ernst genommen werden. Und da brauchen wir im Grunde genommen europäische Strategien auch für diese verschiedenen Regionen, wo dieser Einfluss besonders deutlich und ganz offen auch ausgeübt wird.
Aber solange die EU, sie hat ja sehr wichtige Herausforderungen innerhalb der EU, das sind große innenpolitische Probleme wie die Flüchtlingskrise oder ähnliches. Solange sie diese innenpolitischen Probleme nicht meistern, kann sie ja auch außenpolitisch auch nicht wirksam werden.
Naja, ich meine, das ist ja auch ein ganz aktuelles Thema, nicht? Wie ist das mit der Handlungsfähigkeit der EU? Also die EU ist eigentlich für sich eine Erfolgsgeschichte, die mit 6 Staaten angefangen hat und vorübergehend 28, jetzt ohne Großbritannien 27 Mitglieder hat und vor der Tür stehen, auch trotz aller Kritik an der EU, also eine ganze Reihe von Staaten, die lieber heute als morgen nicht Mitglied der EU werden wollten und die zum Teil auch die Perspektive, zum Beispiel die Westbalkanstaaten von der EU bekommen haben, dass sie das Recht haben, auf dieses Ziel hinzuwirken. Aber es dauert eben sehr langsam und hier taucht eben die Frage aus, wie ist der Status heute von der EU? Und da muss man eben feststellen, dass es eine ganze Reihe von Schwachpunkten gibt, die auch erklärbar sind. Wir haben zum Beispiel diese Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008, 2010 in der EU noch nicht überall voll überwunden. Da sind immer noch Probleme mit Griechenland, da sind immer noch Probleme mit Italien. Wir haben das Friedensversprechen der EU nicht eingelöst in der Ukraine, nicht weil die Ukraine zur EU gehört, sondern weil die EU Verantwortung dort mit dem 2+4-Prozess übernommen hat und mit dem Normandie-Format, wo Deutschland und Frankreich mitwirken. Wir haben eine doppelte Spaltung innerhalb der EU. Es gibt eine Nord-Süd-Spaltung. Die nördlichen Länder der EU sind wesentlich wohlhabender als die südlichen und das gibt immer mehr Spannung. Die Schere geht auch innerhalb der Länder, aber auch zwischen den Ländern weiter auseinander. Wir haben eine Ost-West-Spaltung. Die Polen und die Ungarn betreiben ganz offen sogenannte illiberale Demokratien und haben Vertragsverletzungsverfahren am Hals von der EU und treten immer wieder als Spoiler sozusagen des europäischen Prozesses auf. Jetzt haben wir gerade diese Rechtsstaatsverfahren nicht aktuell. Und es gibt dann das Problem des Rechtspopulismus, der immer stärker wird in der EU, der auch ein Spaltpilz ist, weil vielfach Rechtspopulismus sich mit antieuropäischen Tendenzen verbindet. Wir haben keine Solidarität in der Flüchtlingsfrage. Da werden im Augenblick große Anstrengungen gemacht, aber es ist immer noch so, dass es eine ganze Reihe von EU-Staaten gibt, die sich grundsätzlich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, was nicht nur rechtlich, sondern auch eben politisch eine große Herausforderung ist. Und wir haben schließlich die Frage der Handlungsfähigkeit. Da gibt es ein aktuelles Beispiel, nicht Belarus, nicht die brutalen Maßnahmen von Lukaschenko sollen beantwortet werden durch Maßnahmen gegen 40 seiner Mitarbeiter. Das ist ein Plan in der EU, der scheitert im Augenblick an dem Widerstand von Zypern. Zypern ist betroffen von dem türkischen Verhalten in der Ägäis, wo also widerrechtliche Bohrversuche nicht nach Öl stattgefunden haben. Und es gibt einen Konflikt mit der Türkei und die Zyprioten verlangen also Maßnahmen, Sanktionen gegen die Türkei und sagen, bevor ihr die nicht macht, stimmen wir nicht der Belarus-Resolution zu. Das führt jetzt dazu, dass wir neuerdings, das ist ganz aktuell, jetzt eine Diskussion kriegen über Mehrheitsrecht, Mehrheitsentscheidungen in der EU, weil natürlich hier eine Situation ist, wo der Grundsatz, dass nur Einstimmigkeit herrschen kann in der internationalen und Sicherheitspolitik, dass der eben eine Grenze stößt, wenn es 1:26 heißt, nicht hier mit Zypern und ein völlig anderer Punkt da reingemischt, um Druck zu machen. Also das zeigt nochmal, wie verletzlich die EU in Sachen Handlungsfähigkeit ist. Und da kann man nachvollziehen, dass so aufsteigende Ordnungsmächte wie Russland und China eben die EU für unwichtig erklären und sich bestätigt fühlen in ihrem Komplex des Post-West, nicht, wo eben sagen, die Hegemonie des Westens ist beendet und wir haben da ein Vakuum, in das wir praktisch hineinstoßen.
Ein Vakuum im Westen ist entstanden, vor allem durch einen Mann, der das Weltgeschehen vollkommen verändert hat. Aus westlicher Sicht nicht unbedingt zum Guten. Die Rede ist von Donald Trump, um den es sich beim nächsten Teil des Interviews drehen wird. Ich war im Gespräch mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Gernot Erler. Bisher haben wir über die Ambitionen der Ordnungsmächte wie Russland und China geredet, die auf der Weltbühne präsent sein möchten. Es gibt ein Machtvakuum in der Welt durch die innenpolitischen Krisen der EU. Aber da spielt ja noch jemand mit im Spiel der Mächte. Das Machtvakuum wurde auch durch Donald Trump befördert. Ich habe Gernot Erler gefragt, wie Donald Trump die Weltpolitik verändert hat.
Ja, der hat natürlich also in diesem Kontext auch, wie ist das mit dem Aufstieg der neuen Ordnungsmächte, hat er eben sehr viel zerstört. Nicht? Man hat das Gefühl, ich sage immer, er zerstört wie mit einer Abrissbirne alles, was Obama aufgebaut hat. Nicht? Man kann das nachweisen, es geht nicht nur um Obamacare, also über diese Gesundheitsreform, sondern es geht um den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Teheran, Ausstieg aus dem Pariser Klimabeschluss von 2015, Ausstieg aus dem TPP, dem Trans-Pacific Partnership Programm und vieles mehr. Es geht auch um die Kündigung von Abrüstungsverträgen, die passiert sind. Das alles ist in einer Ideologie vorangetragen worden, die sich vor allen Dingen gegen multilaterale Abkommen und Kooperationen richtet. Also solche Abkommen wie Paris oder Teheran sind ja multilateral geschaffen worden. Und Trump ist eben ein Ideologe der bilateralen Vorgehensweise. Das ist ja auch klar, er als Immobilienmogul hat das gelernt, dass wenn man am Tisch der Stärkere ist und ein Gegenüber hat, dann immer gewinnt. Aber wenn natürlich auf der anderen Seite des Tisches mehrere sitzen, dann ist das nicht so einfach, sozusagen nur allein America First Politik zu betreiben. Und aus dieser Erfahrung aus dem Immobiliengeschäft hat er sozusagen ein Prinzip gemacht. Nicht? Wenn Amerika alleine mit irgendeinem anderen Land, ob das Kolumbien, Mexiko oder was weiß ich wer ist, nicht zusammensitzt, kann man alles durchsetzen, was man will. Und das will er mit der America-First-Politik. Und das wird aber wiederum von China und von Russland eher als ein Rückzug aus weltpolitischer Verantwortung gesehen. Das führt ja auch zum Beispiel dazu, dass im Nahostgebiet, in den dortigen Konflikten, er zum Beispiel sich einseitig für Saudi-Arabien entschieden hat, wo auch ein Rüstungsdeal, der eine unglaubliche Höhe hat von 110 Milliarden Dollar, dass er die Saudis einseitig in deren Rivalität mit Iran unterstützt und Iran zum praktisch Feind von Amerika erklärt hat und ständig mit Sanktionen belegt. Und in dem klassischen Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis hat er einseitig die Rechte von Israel unterstützt und gefestigt. Das heißt also, damit fällt Trump und die amerikanische Politik als Vermittler nicht in diesen Konflikten aus. Und das kann man fortschreiben in andere Richtungen. Das heißt, dieses Signal wird verstanden von den aufstrebenden Ordnungskräften, als dass da Amerika sich rauszieht aus internationaler Verantwortung. Und gleichzeitig kann man beobachten, dass die beiden Mächte dann den Platz versuchen einzunehmen. Zum Beispiel ist das Russland gelungen in Syrien. Auch durch eine militärische Intervention haben sie Bashar al-Assad als ihren Verbündeten gerettet, militärisch. Der wäre am Ende gewesen, wenn nicht im Herbst 2015 die Russen militärisch eingegriffen hätten. Und heute ist schon klar, dass ohne Russland also eine diplomatische Lösung dieses Konfliktes in Syrien nicht mehr möglich ist. Das heißt, bei diesem ja nicht ganz unwichtigen Konflikt, wo es um ganze Großregionen geht, wo wir auch Interessen haben wegen der Flüchtlinge und so weiter, nicht, ist Russland ein unverzichtbarer Akteur geworden. Und das zeigt, dass also diese Erwartungen, dass Amerika sich zurückzieht und aus bestimmten ideologischen Gründen und Platz macht dafür andere tatsächlich Realität ist. Das ist kein Wunschtraum mehr in Moskau, sondern das wird zur Realität. Übrigens im Libyen ist es genauso. Auch da geht ohne Russland nichts mehr. Nicht? Auch da gibt es keine einheitliche westliche Politik und im Gegenteil, bei den verschiedenen Machthabern, da werden von verschiedenen Mächten des Westens unterstützt. Und insofern ist es auch da leicht gewesen, für Russland eine Stellung zu erreichen, die praktisch nicht mehr negierbar ist. Und das bestätigt die natürlich in ihren Ansprüchen, Ordnungsmächte zu sein.
Ja. Das heißt, wir haben jetzt analysiert, dass der USA sich langsam zurückzieht aus der weltpolitischen Verantwortung, dass die EU durch innenpolitische Krisen auch geschwächt ist und Russland und China gleichzeitig vorstoßen, um auf die Weltbühne präsenter zu sein.
Genau.
Was wäre denn die Konsequenz aus einer rein multipolaren Weltordnung?
Ja, ich meine, wir müssen einfach feststellen, dass die im Vormarsch ist und dass sie natürlich auch sich wieder ändern kann. Es gibt Prognosen von Analytikern, die sagen, in Zukunft wird es eher wieder auf eine bipolare Weltordnung hinauslaufen zwischen Amerika und China und die anderen werden da nicht mithalten können. Dass man das in Moskau anders sieht, ist klar. Und ich habe ja auch eben geschildert, dass die dafür durchaus auch Argumente haben. Also Russland hat eigentlich einen Einfluss, der die eigenen Fähigkeiten übersteigt, nicht das Volumen der russischen Wirtschaft übersteigt, nicht das von Südkorea. Und trotzdem ist der Einfluss also in der internationalen Politik wesentlich größer. Also es kommt nicht nur auf die ökonomischen Faktoren an, aber egal welche Prognosen gestellt werden, wir müssen uns auf diese wachsenden Ansprüche von China und von Russland einstellen. Und haben dabei sozusagen eine Zerstörungsliste zu betrachten, die also diese Konkurrenzlage erzeugt hat. Wir haben eben nach wie vor den Ukraine-Krieg mit den Folgen für Aufrüstung auf beiden Seiten. Es ist kein Zufall, dass die NATO 2014, also kurz nachdem die militärischen Handlungen von Russland erfolgt sind, dort dieses 2%-Ziel ausgegeben hat, also 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung. Da gibt es ja auch eine Auseinandersetzung zwischen Amerika und Deutschland mit Abzug von Truppen und Verlagerung von Truppen und so weiter. Also das ist die unmittelbare Folge dieses Konflikts gewesen. Wir haben eine Zunahme von Militärmanövern in den letzten Jahren auf beiden Seiten gehabt, mit zum Teil 100.000, Russland ein Militärmanöver mit 300.000 Soldaten. Wir hatten gerade die Übung geplant in diesem Jahr, Defender 2020. Das war eine Idee, 37.000 Soldaten, darunter 20.000 Amerikaner aus Amerika einzufliegen mit schwerem Gerät durch ganz Europa, auch Deutschland durch, nach Richtung Osten, Baltikum zu bringen. Das sind also, sage ich mal, spektakuläre Ereignisse, die da, das ist dann gescheitert an Corona übrigens, das musste abgebrochen werden, aber es war geplant. Und also es gibt diese Großmanöver Jahr für Jahr, die im Grunde genommen eine steigende sicherheitspolitische Spannung reflektieren, nicht? Und wir haben die von mir schon kurz angesprochene Kündigung von Abrüstungs- und Rüstungskontrollmaßnahmen, am prominentesten INF, das Mittelstreckenabkommen, das gekündigt wurde. Und gleichzeitig wissen wir, dass aufgerüstet wird, nicht? In den Bereichen, wo es bisher verboten war. Und wir haben eine schwache UNO als Weltorganisation, die auch von Trump zum Beispiel bewusst geschwächt wird. Er hält ja eben nichts von solchen multilateralen Institutionen, genauso wie die Weltgesundheitsorganisation, nicht, die er verlassen hat oder verlassen will von Amerika. Und also die Schwäche dieser Weltorganisation ist ein weiteres Gefahrenmoment. Und insofern muss die deutsche Politik sich auch überlegen, wo gegengesteuert werden kann. Natürlich gucken alle auf den 3. November, was da passiert jetzt tatsächlich, das ist klar. Aber alleine die Hoffnung, dass sich in Amerika da was ändert, reicht nicht. Und wir wissen auch nicht, welche Politik Biden im Falle eines Sieges tatsächlich ändern würde von Trump und wie schnell das gehen würde. Also bleibt nur selber zu überlegen, wo man was machen kann. Und da ist eben aus meiner Sicht ein Stopp dieser Aufrüstung und Militärmanöverübungen oder zumindest eine Reduzierung, ein wichtiges Ziel, woran auch Deutschland arbeiten sollte. Das starke Auftreten für Rüstungskontrollverträge, also auf jeden Fall versuchen zu verhindern, dass das Startabkommen, das New Start-Abkommen von 2010 zwischen Russland und Amerika, nicht auch noch in letzter Minute, das müsste nächsten Jahr verlängert werden, 2021 nicht auch noch geopfert wird. Und ich glaube eben, dass man bei der Entfremdung, die wir ja ausführlich besprochen haben, zwischen Russland und Europa und Deutschland, auch aktiv geantwortet werden müsste darauf, indem man eben sich einen Prozess überlegt, bei dem langfristig ein Dialog mit Russland nicht nur über kurzfristige Fragen, sondern im Grunde genommen eine Fortsetzung des ehemaligen KSZE-Prozesses, der zu der europäischen Friedensordnung geführt hat, gemacht werden soll. Ich nenne das Helsinki 2, ein Helsinki 2-Prozess, der also auf längerfristige Konferenzserien setzt, nicht, wäre meines Erachtens die richtige Antwort, um diese Entfremdung aufzuarbeiten. Ja, und schließlich nicht, ist auch wichtig, dass Europa seine Probleme besser löst. Hier haben wir einen übereifrigen Herrn Macron, der aber doch wirklich gute Vorschläge auch schon 2017 gemacht hat, wie Europa reformiert und verstärkt werden kann. Und er selbst betätigt sich jetzt sehr aktiv als Vermittler in verschiedenen Sachen, aber ich habe schon diese Schwäche mit der Einstimmigkeit genannt. Also hier muss man überlegen, wie man Europa handlungsfähiger macht, denn das ganze Weltgeschehen nur diesen Aufstreben Ordnungsmächten zu überlassen, ist keine gute Idee. Wir brauchen auch eben eine Gemeinsamkeit von Grundwerten, von bestimmten Werten, die das internationale Leben regeln. Wir brauchen eine globale Verantwortungspartnerschaft statt dieser bilateralen Abkommen von Trump. Und ohne eine Gemeinsamkeit von Werten werden die Probleme der Welt nicht gelöst werden. Wir brauchen eine Weltordnung, die sich auf sicheren Grundfesten von einem Wertesystem bewegt.
Vielen Dank für dieses Interview.
Gerne.
Das war das Gespräch mit Gernot Erler, dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Russlandsexperten hier bei PH 88,4. Mein Name ist Peter und wenn ihr mehr über das PH-Radio wissen wollt, findet ihr Informationen auf ph-radio.de oder auf Facebook und Instagram.